es ist augenöffnend, aber auch erschreckend, wie ähnlich sich die Bilder sind, egal wohin man schaut, welches System dahinter steht, ob wir jetzt über eine Militärregierung, einen Gottesstaat oder eine moderne Demokratie sprechen oder eben auch viel, viel, was dazwischen sich befindet, dass dann doch die Symbole der Herrschaft, dass die Selbstdarstellung mit den Menschenmassen, Gesten des Sieges, der Selbstvergewisserung, der Jubel mit und vor den Menschen, dass das alles sehr, sehr ähnlich ist.
Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Landesausstellung Marc Aurel, die vom 15. Juni bis zum 23. November 2025 in Trier zu sehen ist. Das heutige Gespräch dreht sich ganz um die Frage nach der Suche und der Diskussion um Aspekte der guten Herrschaft im Wandel der Zeiten und ihre Repräsentanz in Kunst, Architektur und vielen anderen auch alltäglichen Aspekten unseres Zusammenlebens. Frau Prof. Dr. Beatrix Bouvier und Dr. Viola Skiber diskutieren die Frage nach der guten Herrschaft, weisen dabei immer wieder auf spannende Exponate der Ausstellung im Stadtmuseum Trier hin und zeigen ganz klar auf, warum sich jeder und jede von uns mit den Fragen nach Gemeinwohl, Gerechtigkeit und Demokratie beschäftigen sollte. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare. Und ich bin sehr gespannt, würde mich auch sehr freuen, eure Gedanken zur Frage nach der guten Herrschaft zu hören. In den Shownotes findet ihr außerdem Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady. In den Shownotes gibt es auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen und dazu gehört vor allem die passende Folge zum Ausstellungsteil im Rheinischen Landesmuseum. Und damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2025.
Im Stadtmuseum Trier wird ein Teil der Landesausstellung, die unter dem Titel Marc Aurel steht, zu sehen sein, und zwar mit dem Untertitel Was ist gute Herrschaft? Also es geht ja letztendlich in der Landesausstellung um Marc Aurel, zum einen im Landesmuseum um seine Person, seine Biografie, aber Marc Aurel, und das gehört ja ganz, ganz ja, klar zu seinem Image, gilt ja auch so als ein Ideal des guten Herrschers, als Philosophenkaiser, als eine sehr, sehr reflektierte Persönlichkeit. Und wir nutzen quasi diesen Kaiser als Auftakt, um uns dann auch allgemein mit der Frage auseinanderzusetzen, was gute Herrschaft ist und wie sie eben über die Epochen, also von der Antike letztendlich, den antiken Wurzeln bis in die Gegenwart dargestellt wird. Denn das ist ein Thema, das nicht nur zeitlos ist, sondern eben auch überall auf der Welt Relevanz hat. Also sprich die Frage danach, was gute Herrschaft ist und wie man gute Herrschaft betreibt und darstellt, ist etwas, was die Menschen überall und immer umtreibt. Und das macht das Thema so faszinierend und darum geht es letztendlich in der Ausstellung.
Neben der guten Herrschaft war ja einer der Ausgangspunkte der Diskussion oder des Konzeptes die Feststellung, dass gute Herrschaft immer etwas mit dem Gemeinwohl zu tun hat. Und das ist also eben schon weit vor Marc Aurel, der so der Ausgangspunkt war, eben das Gemeinwohl ein wichtiges Kriterium immer war und das eben über die Jahrhunderte, Jahrtausende nur unterschiedlich definiert worden ist. Und vom Gemeinwohl ausgehend war dann man bei der guten Herrschaft gelandet.
Ja, genau. Aber letztendlich geht es um diesen antiken Wissensschatz oder auch die Bildgebung letztendlich dazu, die Kardinaltugenden, genau. Das schon ein Repertoire ist für Marc Aurel, auf das er sich bezieht, mit dem er auch tatsächlich arbeitet, was er gekannt hat, ob das jetzt Aristoteles oder Platon ist. Also die antike Tradition auch der Beschäftigung mit Herrschaftsphilosophie, die Marc Aurel aufgreift, die aber dann auch eine Basis bildet für das, was in späteren Epochen passiert. Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und darum geht es eben in der Ausstellung auch, um Linien zu entwickeln, ja, zu zeigen, wie Dinge immer wieder reflektiert und aufgegriffen werden und auch letztendlich verknüpft werden können mit anderen Weltregionen, wo ähnliche Muster zu beobachten sind.
Mhm. Ja, nicht nur das, aber auch, dass uns immer wieder klar wird heute, wie weit zurückreichend eigentlich unsere eigenen Wurzeln sind. Und das, was Sie den Fundus genannt haben, gerade der Kardinaltugenden, eben ein Fundus ist, auf dem wir heute noch basieren und der heute vielleicht in anderen Ausformungen oder in anderer Verbalisierung, aber immer noch da ist. Niemand redet heute mehr so von Tugenden, aber sie werden immer noch eingefordert.
Ja, das ist richtig. Und das ist eigentlich das, was das Thema auch so faszinierend macht, weil unsere Besucher eben, wenn sie so durch die Ausstellung gehen, immer wieder Dinge wiedererkennen werden und auch Bezüge sehen. Denn wenn wir mit offenen Augen durch den öffentlichen Raum gehen, dann sieht man, dass eben die Frage der bildlichen Darstellung von guter Herrschaft oder wie sie sich repräsentiert in demokratischen Systemen, aber natürlich auch leider in autokratischen Systemen immer noch da sind, dass sie immer noch benutzt werden und dass eben dieses Repertoire auch eine gewisse Konstanz hat. Und ich nehme als Beispiel immer ganz gerne auch hier die Trierer Ausprägung dazu. Und ein schönes Beispiel ist, dass die derzeit verwendete Amtskette unseres Oberbürgermeisters eben auch die vier Kardinaltugenden zeigt, ebenso wie der Petrusbrunnen aus dem 16. Jahrhundert, aber eben auch wesentlich ältere Tugenddarstellungen. Also man sieht, das ist sozusagen ein Repertoire, was wirklich zeitlos ist, was spannend ist, was man heute vielleicht ein bisschen verlernt hat zu lesen, was aber immer noch da ist. Und das ist etwas, was auch interessant ist oder ein Aha-Effekt in der Ausstellung sein dürfte, dass man dann Dinge wieder entschlüsseln lernt. Weil wir gehen ja durch die Epochen schon in der Antike, aber dann auch im Mittelalter, der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart, sind wir ja in Epochen, die relativ Bilder waren, wo sehr viel über bestimmte Orte und dortige Bilder gelaufen ist, aber auch Rituale, Symbole und man auch ganz fast selbstverständlich davon ausgehen konnte, dass die Menschen, die diese Dinge sehen, das auch verstehen, ganz intuitiv. Und wir haben das heute in einer sehr bilderreichen Zeit teilweise ein wenig verlernt, können es aber wieder erkennen, wenn man bestimmte Muster erklärt. Und ich finde das so spannend, dass das so gut funktioniert, dass man wirklich am Ende aus der Ausstellung rausgeht, nicht nur mit der Frage, sich selber mit dem Thema zu beschäftigen, was gute Herrschaft ist oder sein kann oder wie sie sich darstellt, sondern eben auch diese Symbole in der Welt wiederzuerkennen und diese Muster wiederzuerkennen.
Ja, da stimme ich zu. Gerade eben das Wiederlernen zum Entschlüsseln ist eben gerade für heute so wichtig. Und wenn das so ein Lerneffekt ist oder ein Aha-Erlebnis, dann finde ich, ist das sehr erfolgreich.
Ich nehme da auch noch was auf, was wir gestern mit Frau Huber und Frau Kurze besprochen haben. Am Ende der Aufnahme war natürlich auch die Frage, haben die Römer Marc Aurel als einen guten Herrscher gesehen? Und da kam auch was Interessantes, was mit dem Gemeinwohl zu tun hat, was Frau Bouvier gerade erwähnte. Es ging vielen Leuten wohl etwas besser als unter anderen Kaisern, aber man kann da auch nicht von einem allgemeinen Gemeinwohl im heutigen Sinne sprechen, weil Frauen, Sklaven, Nichtrömer definitiv auch unter Marc Aurel keine gute Zeit hatten. Also das ist schon klar, dieses Gemeinwohl, das ist ein großes Thema und wer zur Gemeinschaft gehört, ist ja auch immer eine Aushandlungssache.
Ja, ich denke, das ist ganz spannend, weil wir stellen ja eine Frage, die, wie ich eingangs erwähnt hatte, Relevanz hat in jeder Zeit und an jedem Ort. Aber man muss natürlich bedenken, dass die Antworten in jeder Zeit unterschiedlich sind, dass die Parameter unterschiedlich sind und dass deswegen die Frage, was gute Herrschaft ist, so einfach, wie wir uns das vielleicht im ersten Moment vorstellen, gar nicht zu beantworten ist. Und auch im Vorfeld der Landesausstellung bin ich immer mal wieder gefragt, gefragt worden, war Marc Aurel denn eigentlich jetzt ein guter Herrscher? Weil wir in der Ausstellung eben die Frage nach guter Herrschaft stellen. Und die Antwort, die man darauf geben kann, und das ist eigentlich eine Blaupause zu vielen, ist immer, für wen? Ja, wenn man es tatsächlich auf die Römer bezieht, dann kann man sagen, klar, für das Römische Reich war seine Zeit eine Zeit der Blüte, wo es sehr vielen Menschen ja gut ging im wirtschaftlichen Sinne. Aber sage ich mal, die Gegner von Marc Aurel, und das zeigt ja auch die Marc Aurel-Säule relativ gut, die hatten da wenig zu lachen. Und zu guter Herrschaft gehörte in der Zeit eines römischen Kaisers eben auch Krieg zu führen und das System aufrecht zu erhalten, das es damals gab. Und da gehörten Sklaven eben ganz selbstverständlich mit dazu. Und bestimmte Dinge, die wir heute aus der demokratischen Perspektive für selbstverständlich nehmen, also Gleichberechtigung beispielsweise oder Integration von Minderheiten oder andere Dinge, waren gar keine Frage. Und insofern würde ich sagen, dass man immer auch die Zeit berücksichtigen muss und die Parameter, die jeweils in dieser Zeit gelten, um einzuordnen, was zumindest als gute Herrschaft zu bewerten war oder ist. Beziehungsweise muss sich wenigstens bewusst sein, dass wir natürlich mit der Brille unserer Zeit und unserer Gesellschaft und unserer Vorstellung von Gemeinwohl auf eine andere Zeit blicken. Und auch das ist natürlich unglaublich spannend und faszinierend und eröffnet ganz viele Möglichkeiten, sich Gedanken zu machen.
Das finde ich ist ganz richtig und so muss man es auch sehen. So muss man ja auch immer darauf hinweisen, dass das, was für die Römer galt, nicht für uns gelten muss. Und diese Marc Aurel als guter Herrscher ist eben zu trennen, ob er für die Römer ein guter Herrscher war oder ob das zeitübergreifend gelten kann. Ich glaube, den Unterschied zu anderen Herrschern, die eben auch als gut gelten müssen, wie sein Vorgänger eben und sein Adoptivvater, ist die Tatsache, dass er eben etwas hinterlassen hat, was Jahrhunderte später eben zum Tragen kam, nämlich diese Selbstbetrachtungen, die ihn für uns eben zum interessanten Herrscher machen, weil wir glauben, mit diesen Selbstbetrachtungen vielleicht etwas in den Kopf von Marc Aurel hineingucken zu können und er uns gegenüber anderen Herrschern der Antike eine besondere Form der Lebendigkeit erhält, weil er eben dieses Werk hinterlassen hat, aus dem eben dann sehr viel geschöpft worden ist. Und zusätzlich das Image, das Marc Aurel dadurch mitgeprägt worden ist. Und zwar dann eben auch über die Jahrhunderte, die sich dessen dann ganz unterschiedlich bedient hat.
Genau, würde ich absolut übereinstimmen. Das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr stark zur Imagebildung Marc Aurels beigetragen hat. Also seine Selbstbetrachtung und natürlich auch das Bild, also die Marc Aurel-Statue, spielen dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle und helfen auch so ein bisschen, ja, diesen Kaiser zu verstehen und natürlich auch sozusagen den Versuch oder den er unternimmt oder der in den Selbstbetrachtungen zum Ausdruck kommt, ein besserer Mensch zu werden und auch ein guter Herrscher. Denn dass er dieses Ideal verfolgt hat und versucht hat zu reflektieren, wie er eben mit dieser Verantwortung umgeht und auch das Leben meistert, das ist wirklich etwas Einmaliges, was wir so bei keinem anderen Herrscher eigentlich haben und was Marc Aurel zu etwas Besonderem macht. Führt aber vielleicht auch dazu, dass man ihn in gewisser Weise überhöht und ihn quasi dadurch aus dem Zeitkontext ein wenig herausnimmt, weil diese Überlegungen, die ja dem Stoizismus verhaftet sind, die spiegeln ja nicht eins zu eins die herrschaftliche Realität Marc Aurels dar. Aber im Prinzip muss man es zusammensehen, muss man es einander in Bezug setzen und das macht eben Marc Aurel und gerade diese Einordnung dieses Kaisers als idealen Philosophenkaiser letztendlich so spannend.
Gerade eben die Tatsache, dass diese Selbstbetrachtungen sehr vage sind, sind sie eben über die Jahrhunderte hinweg je nach Zeit anpassungsfähig bis zu dem, was sie eben heute geworden sind, ein Mittel der Sinnstiftung oder der Sinnsuche. Das heißt, jede Zeit interpretiert das für sich aufs Neue und gibt damit die Möglichkeit, das zu instrumentalisieren und hat dann mit dem Ausgangspunkt auch des Herrschers sehr wenig zu tun. Denn die heute die Selbstbetrachtung für sich entdecken, müssen natürlich auch die Stoa dann an die heutige Zeit anpassen, was teilweise zwar möglich ist, aber natürlich dann in der Verflachung groteske Züge annimmt.
Ja, insofern auch da würde ich absolut zustimmen und vielleicht noch ergänzen, dass der Schatz quasi, also der Selbstbetrachtung, auch gerne dann als Steinbruch gerade in der Gegenwart verwendet wird und auch vielleicht teilweise fehlinterpretiert wird, weil ich möchte jetzt gerade mal einen Begriff rausgreifen. Selbstoptimierung spielt eine wichtige Rolle, aber im Verständnis von Marc Aurel eben im Sinne, ein besserer Mensch zu werden, eben gut zu handeln, richtig zu handeln, nach diesem Verständnis. Und das wird dann quasi zeitweise umgedeutet und Selbstoptimierung in einem anderen Kontext gesehen, auch ökonomisch verstanden, auch, ja, wie soll ich sagen, das Beste in anderem Sinne aus sich herauszuholen. Und das ist natürlich auch wegen dieser Allgemeingültigkeit und Zeitlosigkeit der einzelnen Bausteine der Selbstbetrachtung, die ja ein ganz privater Text, Betrachtung für sich selbst. Es sind ja nur Gedanken, die der Kaiser für sich selbst notiert hat, dass sie dann auch missverstanden werden zum Teil, beziehungsweise fehlinterpretiert. Dass man also sieht, dass diese Allgemeingültigkeit und Zeitlosigkeit sowohl Vor- als auch Nachteile natürlich hat. Und dass auch, sag ich mal, eher negativ zu bewertende Gestalten sich wirklich bei Marc Aurel bedienen und der Meinung sind, ja, dass sie das tun, dass sie sich in seine Nachfolge stellen können. Und das ist natürlich dann auch nicht sonderlich positiv zu bewerten. Aber es ist natürlich auch etwas, was sehr viele Menschen inspiriert hat und auch Politiker und Denker bis heute einfach begleitet. Dieser Siegeszug der Selbstbetrachtung, den wir in der Ausstellung auch ein bisschen näher beleuchten, auch wie kam dieser Text eigentlich nach Europa und wie kam es dazu, dass er eben eine solche Verbreitung erfahren hat. Also da gibt es auch ein Schlüsselexponat für die Überlieferungsgeschichte in der Ausstellung, ein kleines Fragment, aber dann eben auch sozusagen eine Wall of Fame, sag ich mal, mit verschiedenen Beispielen von eben Personen, die sich von Marc Aurel und seiner Schrift haben inspirieren lassen. Und besonders schön ist ja, dass man auch wirklich sehr, sehr persönliche Objekte hat, wie zwei Stücke aus dem Nachlass von Helmut Schmidt, der ja ein ganz großer Bewunderer der Selbstbetrachtung war, die ihn sein ganzes Leben begleitet haben. Und ich denke, das ist auch interessant, weil es zeigt, dass die Selbstbetrachtung eben auch als eine Anleitung zu einem guten Leben und später dann auch einer guten, ja, sag ich mal, politischen Führung verstanden und benutzt werden können.
Sie haben Helmut Schmidt erwähnt und ich fand oder finde, dass er immer ein gutes Beispiel ist für das Heute, wie man das bewerten kann, wenn er davon spricht, was die Selbstbetrachtung für ihn bedeutet haben und dass sie ihm ein bisschen innere Gelassenheit gegeben haben und natürlich die Ethik, die bei Helmut Schmidt eine große Rolle spielt, die eben ja eben auch in der Stoa so wichtig ist. Wenn man so als Beispiel dann nimmt, wie Helmut Schmidt eben mit diesen Selbstbetrachtungen durchaus entscheidende Situationen in seinem Leben hat bestehen müssen, eben wenn man an die Herausforderungen des Terrorismus in den 70er Jahren denkt, zu seiner Kanzlerschaft, wo er eben die Entscheidung über Leben und Tod fällen musste, wie bei der Schleierentführung oder bei der Entführung der Lufthansa-Maschine. Das heißt, dass er das, so wie er dann sagt, nur hat durchstehen können mit einer inneren Haltung. Und diese Haltung eben hat er sich angeeignet. Und ich fand das eigentlich immer ganz glaubwürdig. Und das ist für mich immer das beste Beispiel, wie so etwas wirken kann.
Ja, und diese, sag ich mal, diese wirklich kontinuierliche Rezeption, das wird ja auch an den Objekten letztendlich deutlich. Also wir haben eine kleine Reiterstatue, die sich auf dem Schreibtisch von Helmut Schmidt befunden hat. Und wir haben natürlich auch sein persönliches Exemplar der Selbstbetrachtungen, was er mit 15, glaube ich, zur Konfirmation geschenkt bekam. Mhm. Genau. und was wirklich Unterstreichungen, Kommentare zeigt, also dass das tatsächlich bearbeitet wurde, dass es wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum genutzt wurde. Das sieht man diesen Büchlein auch an und das zeigt eben die Bedeutung und das gibt ja auch dann den Bericht, also Helmut Schmidt berichtet ja auch, dass ihn die Selbstbetrachtungen schon in den Krieg begleitet haben, dass er sie im Tornister dabei hatte und ähnliche Beispiele für die Bedeutung der Selbstbetrachtung finden wir auch in anderem Kontext. Also es gibt noch mehr Menschen, die sagen, diese Schrift, diese Gedanken, diese Überlegungen, diese aphorismenhaften Zusammenfassungen, die haben sie begleitet, die haben ihnen geholfen durch die schlimmsten Zeiten des Lebens und auch dabei ihren Weg zu finden. Und das ist unheimlich faszinierend und zeigt eben auch diese Möglichkeit oder dieses Potenzial, eben ein ethisches Fundament zu bieten.
Sie haben jetzt schon die ersten Exponate genannt und auch im Vorgespräch haben wir ja gesagt, Ihre Ausstellung beginnt mit Marc Aurel und den Reiterstandbildern und den Selbstbetrachtungen, nimmt ihn aber da als Ausgangspunkt, um eben über den Wandel der Zeit zu gehen. Also wir fangen bei Marc Aurel an, wir haben die Reiterstandbilder und die Selbstbetrachtungen. Wie geht es danach im Wandel der Zeiten weiter? Wie wurde danach und darauf basierend über gute Herrschaft nachgedacht?
Ja, eigentlich müssen wir sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Und Marc Aurel war ein Herrscher, er war ein Herrscher in seiner Zeit. Und auch er hat natürlich auf etwas aufgebaut und auf Traditionen. Und etwas, was dann eben praktisch schon für Marc Aurel ein Thema war, beziehungsweise in der Selbstdarstellung der römischen Kaiser ganz generell, das ist natürlich etwas, was schon viel, viel früher beginnt. Und da sind Tugenden einer guten Herrschaft, einer guten Regierung zu benennen, also ein Tugendkanon, der schon in der griechischen Antike letztendlich entwickelt wird, die berühmten Kardinaltugenden, wobei Kardinal eben nichts mit den kirchlichen Würdenträgern zu tun hat, sondern wirklich einfach die Angeltugenden mit Angeltugenden zu übersetzen ist, also die sozusagen alles fundieren und auch in Bewegung halten, wenn man so will. Und das sind vier Tugenden, die uns allen letztendlich ein Begriff sind und teilweise auch wirklich noch unser Leben heute begleiten, nämlich vor allem voran die Gerechtigkeit, die eben immer mit Waage und Schwert dargestellt wird, also Tugenden, die sehr oft Frauengestalt haben oder meist Frauengestalten, die dann eben über bestimmte Attribute, identifiziert werden können. Und das ist eben einmal die Gerechtigkeit mit Schwert und Waage, dann haben wir die Mäßigung, die Klugheit und die Stärke. Das sind die vier Angeltugenden. Es gibt aber noch weit, weit mehr. Da gehört der Frieden mit dazu. Da gehört die Freigebigkeit mit dazu und so weiter. Ein wirklich großes Repertoire an unterschiedlichen Tugenden. Und diese Tugenden, auf die haben sich bereits die römischen Kaiser und auch Marc Aurel bezogen. Beispielsweise auf Münzbildern finden wir, also was ja auch schon ein Massenkommunikationsmittel war in der Antike, wenn man so will, mit den Statuen beispielsweise des Herrschers, die überall im Reich dann platziert wurden, also auf den Münzen beispielsweise, war ein Kaiserbild auf der einen Seite und auf der Rückseite dann sehr oft Tugenddarstellungen. Das ist also ein Repertoire, was schon die römischen Kaiser kannten und nutzten und was auch in späteren Epochen dann eine ganz große Rolle spielten, vor allem dann in einem herrschaftlichen Kontext, also das heißt in Palästen, in Rathäusern, im öffentlichen Raum, wo über Tugenden gute Herrschaft letztendlich dargestellt wurde oder dargestellt werden konnte. Und in der Epoche, wo dann das Christentum sich in Europa durchsetzt, werden diese antiken Tugenden nicht ersetzt, sondern ergänzt um christliche Tugenden, die da noch hinzutreten und auch eine Fundamentierung durch beispielsweise das Gottgnadentum, das heißt, dass Herrschaft nicht nur auf Tugenden basiert, sondern eben auch auf einem göttlichen Auftrag. Also das ist etwas, was hinzutritt und was durch ganz viele Symbole und Bilder auch, dargestellt wurde und die sind im Prinzip auch dann etwas, was letztendlich sich durch die Zeit zieht bis ins Heute hinein. Und in der Ausstellung haben wir da eine ganze Reihe von großformatigen Gemälden, aber auch Skulpturen und einige Symbole, bildhafte Darstellungen, die das deutlich machen und zeigen, wie aktuell letztendlich auch dieser Bereich ist und auch nicht nur auf unsere Region, auf Europa beschränkt, sondern dass es einfach Themen sind und Begrifflichkeiten, die es auch auf anderen Kontinenten gab, die rezipiert wurden, die verwendet wurden, teilweise in etwas anderer Ausprägung natürlich, mit leicht anderen Bildern, aber ein Verständnis, das, sag ich mal, deutlich vergleichbar ist, würde ich sagen.
Das Problem dabei scheint mir manchmal nur zu sein, dass so im Laufe der Jahrhunderte diese Bilderwelt immer verschlüsselter wird. Und so kompliziert, dass sie für uns kaum noch zu entschlüsseln ist oder nur mit großen Kenntnissen. Und das macht es natürlich interessant, dass die Zeitgenossen jeweils diese Welt verstanden haben, aber Nachgeborene dann kaum noch oder nicht immer etwas damit anfangen konnten und es dann wieder neue Wege gegeben hat, um die Dinge sichtbar zu machen und eine jeweils zeitgemäße Bilderwelt zu schaffen.
Ergänzen würde ich noch dazu sagen, auch Reinterpretationen. Aber spannenderweise ist der Fundus, an dem man sich bedient, doch ein sehr ähnlicher. Und auch heute haben ja beispielsweise die Justitia, also die Gerechtigkeit, eine der Angeltugenden, noch als Bild, was sich beispielsweise an Gerichten findet und was auch heute wieder oder noch, man intuitiv versteht, dass die Gerechtigkeit oft auch nochmal zusätzlich mit einer Augenbinde versehen ist, sozusagen ein Fundament letztendlich einer gut funktionierenden Gesellschaft ist und natürlich auch ein wichtiger Teil am Gemeinwohl hat, um diesen Begriff noch einmal aufzugreifen.
Ja, das finde ich sehr gut, den Hinweis, Herausgeber, nochmal zu sagen, dass gerade die Justitia, die Gerechtigkeit, eben das Schlüssel Symbol ist, beziehungsweise der Schlüsselwert neben dem Gemeinwohl oder für das Gemeinwohl, dass ohne Gerechtigkeit einfach gar nichts denkbar ist und so interpretierbar eben Gerechtigkeit auch ist, ist sie eben doch allumfassend, weil Sie sagten, weltweit sind die Dinge und Gerechtigkeit, denke ich mir, ist eben auch so ein Faktor, der weltweite Gültigkeit hat, je nachdem, wie er interpretiert wird. Aber das ist, glaube ich, in dem Fall nachrangig, sondern dass es wirklich etwas ist, was für alle Menschen gilt, ganz offensichtlich.
Ganz genau. Und ich glaube, besonders interessant ist das auch, weil das ganz klar die Bedeutung gerade der Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt in einem Frestenzyklus, den wir auch in der Ausstellung haben. Natürlich nicht das Original, denn das Original ist noch fest verbaut in Siena, nämlich in der Sala della Pace. Siena ist ja, das muss ich ganz kurz vielleicht erklären, eine der ältesten Kommunen und ein Stadtstaat letztendlich, in dem schon sehr früh, also im Mittelalter, ein kommunales System entwickelt wird, das natürlich dann auch sich der Frage gegenüberstellt, wie es sich als gute Herrschaft letztendlich darstellt und auch rechtfertigt gegenüber der Gesellschaft. Und da in diesem Kontext entsteht dieser Freskenzyklus von Ambrogio Lorenzetti, der damit beauftragt wird im 14. Jahrhundert. Und er malt tatsächlich zum einen natürlich die gute Herrschaft, aber dann die Auswirkungen der guten Herrschaft. Und an einer Wand befindet sich dort tatsächlich eine Darstellung im Abstrakten der guten Herrschaft mit zahlreichen Tugenden, die das Ganze fundamentieren bzw. rechtfertigen. Und interessant ist, dass die Justitia eben gleich zweimal vorkommt. Das ist die einzige Tugend, die zweimal vorkommt, weil was einfach zeigt, wie wichtig gerade die Gerechtigkeit für eine gute Regierung und für das Gemeinwohl eben ist. Und das Schöne ist, dass es dann auch weitergeführt wird auf einer weiteren Wand, wo dann eben auch die Auswirkungen, die konkreten Auswirkungen dieser doch abstrakten Konzeption guter Herrschaft gezeigt werden. Und man sieht dann eine wirklich blühende Stadt, die wirklich repräsentativ ist, also die Siena auch darstellt, was die Zeitgenossen sicher erkannt haben, wo Handel getrieben wird, wo die Stadt offensichtlich prosperiert, es wird gebaut, es herrscht auch Freude, also es wird gesungen, es wird getanzt, es wird Musik gemacht. Und das Ganze wird dann aber auch noch auf das Land projiziert, denn die Stadt oder das Kommunale betrifft ja nicht unbedingt nur einen städtischen Kontext, sondern auch ein Umland. Und auch da ist das Ganze sehr positiv dargestellt. Wobei man es nicht bei der Darstellung der guten Herrschaft an dieser Stelle belässt, sondern an einer dritten Wand eben auch noch die Darstellung des Umgekehrten, also der schlechten Herrschaft sieht. Und auch da kommt die Justiz ja wieder vor, allerdings in einer, ja, in einem negativen, ja, Kontext. Also es geht ihr nicht gut. Sie ist eigentlich wie tot am Boden liegen. Die Waage ist zerrissen und liegt neben ihr. Und die Stadt selbst ist auch leidend dargestellt. Also alles verfällt. Es regiert Mord und Totschlag, also Gewalt, was ja auch die Abwesenheit der Gerechtigkeit symbolisiert. Und auch das Land drumherum ist sehr negativ, brachliegend, wüst und leer dargestellt. Und es zeigt einfach diese Konzeption, die eben von diesen Gegensatz, dem Guten und der schlechten Herrschaft und Herrschaftsform eben lebt und das eben auch durch die Epochen gut. Viel, viel öfter finden wir natürlich die positive Darstellung, also die Tugenden, die eben die gute Herrschaft begleiten, aber man hat das immer auch in einem Dualismus gedacht. Also jede Tugend hatte auch sozusagen ihre Antithese, also ein Gegenbild dazu, was das Schlechte und das Negative und das, was man eben nicht wollte, repräsentierte.
Ja, ich finde das sehr interessant, vor allem, weil die schlechte Herrschaft ja immer auch wie eine Anklage wirkt. Und so kommt sie auch bildlich daher, finde ich. Und gerade eben in Siena, in diesem Beispiel, ist das so, so deutlich zu sehen, dass diese Gegenüberstellung so, so wichtig ist, auch wenn wir nur Teile davon immer zeigen, insgesamt. Aber diese Dualismus, der da deutlich wird, der immer eben auch eine Kritik an den Herrschenden ist und je nachdem, wie es daherkommt, sehr vorsichtig gezeigt wird. Nicht, was man dann ja bei den einzelnen Herrschern immer wieder deutlich sehen kann, dass sozusagen nicht mehr dann die Kritik, die in Siena so deutlich formuliert wird, sondern eher indirekt an Forderungen sich festmachen lässt, welche Anforderungen an einen Herrscher gestellt werden.
Ja, und das Spannende, was man da auch immer wieder bedenken muss, ist ja, dass letztendlich, auch wenn wir die gesamte Bandbreite zwischen Tyrannei und eben, sag ich mal, einem funktionierenden demokratischen System haben, auch heute noch übrigens, dass kein Herrscher dieser Welt und zu keiner Zeit, glaube ich, je von sich gesagt hat, ich bin ein schlechter Herrscher, sondern alle versuchen sich als gute Herrscher zu inszenieren, das auch zu fundamentieren, aber trotzdem wird das Ganze immer eben in dieser Doppeldeutigkeit, also die Unterscheidung, dass es gute und schlechte Herrschaft gibt, das ist auch sozusagen ein Grundmuster, was auch schon in der Antike eben angedacht wird. Und da möchte ich jetzt vielleicht einen Namen noch erwähnen, der bisher noch nicht so wirklich gefallen ist, und das ist Aristoteles. Und auch ihn stellen wir in der Ausstellung mit seiner Politik ein bisschen näher vor, weil er ganz, ganz klar etwas geschaffen hat, was bis heute auch Relevanz hat. Und wenn es vor allem in den Begrifflichkeiten ist. Denn Aristoteles, und er ist natürlich nur ein Beispiel, also ist nicht der einzige, hat tatsächlich eine Einteilung in Herrschaft vorgenommen, verschiedene Herrschaftsformen definiert und auch eine Einteilung in gute und schlechte Herrschaftsformen. Und es sind vor allem dann sozusagen eine Sechsgliederung, wenn man so will, also die Herrschaft Einzelner, die Herrschaft Weniger, das ist im überschaubaren Kreis, und die Herrschaft Vieler, die er unterscheidet in gut und schlecht. Und gut und schlecht ist für ihn ganz klar unterschieden in gemeinwohlorientiert und nicht gemeinwohlorientiert. Und da haben wir wieder dieses Bonum Commune, also dieses, was Sie, Frau Bouvier, auch schon erwähnt haben, was wirklich das Fundament dieser Unterscheidung ist. Also, dass man ein Gemeinwohl, ein Ideal hat und verfolgt. Und das zieht sich auch durch die Epochen und das zieht sich auch durch die unterschiedlichen Herrschaftsformen, weil selbst absolute Herrscher, auf die wir sicher nochmal zu sprechen kommen, auch mit dem Gemeinwohl operieren, was sie verfolgen oder zumindest, sage ich mal, propagieren, dass sie es verfolgen würden. Und Aristoteles definiert eben schon diese einzelnen Herrschaftsformen als Monarchie und Tyrannei für die Einzelherrschaft, die Oligarchie und die Aristokratie, Aristokratie im Sinne von Aristos, also die Herrschaft der Besten, die Herrschaft der Wenigen eben, und dann eben die Herrschaft der Vielen, die Politie, der die der Demokratie gegenübergestellt wird. Und hier wird es interessant und das, denke ich, ist für viele unserer Besucher auch nochmal ein Aha-Erlebnis, denn in dieser aristotelischen Einordnung ist die Demokratie eben eine schlechte Regierungsform, also die nicht gemeinwohlorientierte Herrschaft der vielen. Und das ist ganz spannend und sollte uns nochmal vielleicht in Erinnerung rufen, wie jung eigentlich die Demokratie in ihrer positiven Wertung ist und wie spät das letztendlich erst menschheitsgeschichtlich in der Ausprägung, wie wir es heute kennen und was für uns schon fast zur Gewohnheit geworden ist, wie spät das eigentlich erst kommt.
Der Aristoteles natürlich, der durchzieht ganz zentral die Ausstellung und ich glaube, es wird auch ziemlich deutlich gezeigt, wie sehr die Vorstellungen, auch die Bilder auf Aristoteles und was auch immer dann noch dazu kommt, basieren. Das, was vielleicht nicht ganz so deutlich wird, ist, dass dann vor allem in der späteren Zeit die Begrifflichkeit, die wir heute noch verwenden von Aristoteles, eben Bedeutungswandeln unterliegen. Das ist ja immer so die Krux, wenn man dann durch die Jahrhunderte geht, dass gleichbleibende Begriffe fundamental unterschiedlich werden und das, was ein Begriffswandel ausmacht, vor allem dann vom 19. auch zum 20. Jahrhundert später, etwas ist, was man furchtbar schwer darstellen kann, was man immer aber mitdenken und erklären muss, sonst versteht man vieles einfach nicht. Sonst versteht man auch natürlich nicht, dass es möglich war, diesen negativen Begriff von Demokratie, den Sie eben ausgehend von Aristoteles beschrieben haben, dass der nur sehr, sehr langsam etwas anderes annimmt. Das heißt aber, dass damit eben ein Begriffswandel verbunden ist, dessen sich die meisten Menschen nicht bewusst sind. Das ist so ein bisschen die Krux, die man als Historiker dann weiß zwar, aber die man immer Menschen ein bisschen erklären muss, dass es sowas ist. Weil sozusagen sowas wie Tyrannis ist etwas anderes. Im 19. Jahrhundert war Tyrannis und Demokratie immer noch gleichgesetzt, so halbwegs. Und dass natürlich auch die Welt eines Aristoteles eine zeitgebundene Welt war, das aber, denke ich, das wissen die Leute noch.
Sie haben es auf den Punkt gebracht. Und gerade bei der Demokratie ist das ja auch so spannend, weil wir heute ja sehr, sehr stark noch davon ausgehen oder so, sag ich mal, insgesamt, dass sehr oft verwendet wird oder ein Bezug gesetzt wird zwischen unserer heutigen Demokratie und der Demokratie mit diesem Begriff verwendet, die im antiken Griechenland praktiziert wurde. Und das hat relativ wenig miteinander zu tun, auch wenn wir immer noch mit demselben Begriff operieren, weil Demokratie eben nicht alle in unserem heutigen Sinne erfasst hat. Da gab es eben eine ganz große Gruppe der Sklaven und Unfreie, die nicht mitgedacht war. Frauen waren nicht mitgedacht. Und auch das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt, den ich an dieser Stelle erwähnen möchte. Wir tun es auch in der Ausstellung so ein bisschen in diesem Zusammenhang erwähnen, dass auch die Rolle von Frauen in diesem politischen Kontext eine sehr marginalisierte war, die es auch über Jahrhunderte und bis in die Gegenwart blieb, dass es weibliche Herrschaft oder politische Tätigkeit eigentlich allein in den theoretischen Diskursen und auch und gerade bei Aristoteles beispielsweise gar nicht vorgesehen war, weil Frauen als politische Subjekte nicht gesehen wurden. Auch bei Marc Aurel übrigens nicht. Also das war einfach eine Gruppe, die hat man über ganz, ganz viele Jahre, Jahrhunderte nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist spannend und auch interessant, weil natürlich die Realität eine andere war. Es gab zu jeder Zeit mächtige Frauen, auch politisch tätige Frauen. Aber trotzdem, um bei diesem Beispiel zu bleiben, war das eben nicht vorgesehen und tauchen sie auch in diesen ganzen Bildprogrammen, über die wir gesprochen haben, in der Regel eben gar nicht auf, weder als Repräsentation eben der Gesellschaft noch als die herrschende Schicht, sondern tatsächlich eben in dieser Funktion als Tugenden, die in der Regel als Frauen gestalten, gerne auch leicht bekleidet dargestellt werden, aber sonst sind sie eben nicht präsent. Und das Interessante ist, dass uns das oft oder unseren Besuchern zumindest oft gar nicht so wirklich auffällt, bis wir an dieser Stelle darauf hinweisen und dann kommt so ein kleiner Aha-Effekt, der eben auch wieder sozusagen die zeitliche Gebundenheit für diese Begrifflichkeiten und Vorstellungen sehr gut zum Ausdruck bringt.
Aristoteles, Sie haben es erwähnt, macht die Tugenden als Grundlage für die gute Regierung und zeigt auch gleichzeitig als Dichotomie die schlechte Regierung und daraus entwickelt sich ja auch später die Idee, wenn man diese guten Tugenden zum Maximum führt, dann kommen Utopien dabei raus, wobei auch nicht jede Utopie für jeden toll ist.
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr stark miteinander ideengeschichtlich verbunden. Vielleicht muss man noch einen Schritt dazwischen schalten, und zwar das Streben nach guter Herrschaft, das ist schon tatsächlich etwas, was die Zeitläufe letztendlich begleitet und was auch tatsächlich eine eigene literarische Gattung nach sich zieht, die man vielleicht den Utopien vorschalten kann, und das sind sogenannte Fürstenspiele. Das heißt, dass man begonnen hat, das gab es übrigens in Vorläufern auch natürlich schon in der Antike, aber vor allem dann im späteren Mittelalter und in der frühen Neuzeit, dass man Schriften verfasst, die eben zukünftigen Herrschern und Herrschaftsträgern Anleitung an die Hand geben sollen, welche Ideale sie verfolgen sollten, wenn sie gute Herrscher werden wollen oder sollen. Und ich meine, dass man das anstrebte, war schon so ein bisschen Common Sense, oder dass man das anstreben sollte. Deswegen gab es da ganz unterschiedliche eben Schriften, die sich oft auch sehr gut lesen. Also die Ideale, auch die Gemeinwohlorientierung ist etwas, was diese Textgattung sehr stark durchzieht. Und darauf oder da flankierend muss man im Prinzip auch so ein bisschen die Utopien einordnen, weil die natürlich eher mit Gesellschaftsvorstellung oder Zusammenleben, dem Zusammenleben der Gesellschaft verbunden sind. Ausgehend daher auch der Begriff von Utopia, der berühmten Schrift von Thomas Morus, der eine Gesellschaft entwirft auf einer nicht real existierenden Insel, die eben Utopia benannt wird, und der ein Gesellschaftsmodell oder sich Gedanken darüber macht, wie eben diese Gesellschaft funktionieren kann und soll. Und das ist auch etwas, was es dann natürlich in anderen Zeiten und bis heute gibt, dass man sich eben Vorstellungen von Gesellschaft und von dem Zusammenleben macht, jetzt unabhängig von oder nicht komplett unabhängig, aber als neben der Frage nach Herrschaft an sich, sondern eben auch das Zusammenleben, die den sozialen Kontext zusammendenkt und dann eben auch unterschiedliche Entwürfe schafft. Kommunisches Zusammenleben, städtebauliche Entwürfe sind da in diesem Kontext zu sehen. Und das ist eine sehr, sehr spannende und große Bandbreite, die da entsteht und auch aufeinander aufbaut, sich aufeinander bezieht und die im Prinzip bis in die Gegenwart hinein weitergeführt werden. Denn auch heute werden ja noch Utopien entwickelt, beziehungsweise Gesellschaftsentwürfe, die auf einem guten Zusammenleben und einem Gemeinwohl aufbauen, die aber immer natürlich auch wie die gute Regierung die Tugenden mit einem Gegenbild versehen sind, die wir als Dystopien kennen, also auch als Gesellschaftsbilder oder Gesellschaftssysteme, in denen man eben nicht leben möchte. Um ein Beispiel zu nehmen, 1984 wäre so ein literarisches Werk, das sehr gut skizziert.
Also ich finde es interessant, diese Utopien und den Bogen, den sie schlagen, weil ja darin eingebettet ist, zum einen natürlich in den Utopien die Kritik an gegenwärtiger Herrschaft, einerseits ohne sie explizit zu formulieren, sondern eben sie mit Gegenentwürfen zu konfrontieren, beziehungsweise sie so zu abstrahieren, dass sie nicht zur Vernichtung beitrugen, gleichzeitig eben die Ausweitung auf die Gesellschaft hin, die uns dann eben ins 19. und frühe 20. Jahrhundert führt und bis ins 20. Jahrhundert hinein. Interessant finde ich aber vor allem, dass ja je weiter wir dann in der Zeit uns der Gegenwart nähern, eben aus Utopien Dystopien werden und man heute sich eigentlich kaum noch Utopien als etwas Positives vorstellen kann, sondern was auch immer wir sehen in der Regel, ist negativ, sind Dystopien, wie etwas nicht funktioniert. Das heißt, wir haben kaum noch Vorbilder oder Vorstellungen oder es werden kaum noch Vorstellungen entwickelt, wie sozusagen unsere Gesellschaft aussehen könnte in positiver Form. Und das finde ich irgendwie etwas, was man in vielen Diskussionen ja nachvollziehen kann, wo beispielsweise Leute heute kritisiert werden, ja, der hat ja gar keine Utopie oder gar keine Vorstellung oder was auch immer. Und man natürlich dann zurückschauen muss und sagen, welche Utopien oder gab es realisierte Utopien, die sozusagen dafür zu geführt haben, dass wir sie heute vorwiegend negativ sehen. Wenn ich also an das 20. Jahrhundert denke, an so etwas wie die russische Revolution und die Verwirklichung, ist das eine Verwirklichung einer Utopie oder ähnliche Systeme, wobei eben die Frage sich stellt, sind das noch Utopien oder ist die Utopie darauf angewiesen, im Abstrakten zu bleiben und nicht realisiert zu werden, weil sie sich sonst in ihr Gegenteil verkehrt? Das ist so für mich immer die Frage, die hinter diesen Modellen steht und den Vorstellungen von Utopien. Oder um es dann in der Ausstellung auch plastischer zu machen, gibt es da eben ein Bild, das den Zukunftsstaat um die Jahrhundertwende etwa zeigt. Und woran man sehen kann, wie sehr es darum ging, in Lebensreform Dinge zu ändern und man aber genau auch daran sehen kann, wohin diese Lebensreformbewegung beispielsweise im Negativen dann im 20. Jahrhundert führte. Also diese komplizierten Stränge können an einzelnen Beispielen da sehr, sehr gut aufgezeigt werden.
Ja, ich denke, auch bei der Utopie ist es so, dass man einen Wandel beobachten kann, dass wir heute diesen Begriff tatsächlich schon fast für etwas verwenden, in dem Moment, wo wir wissen, das wird nie was werden. Also das sind so irreale Vorstellungen, dass man heute weniger diesen Begriff im Sinne der Verwirklichung eines Zieles formuliert, sondern eine wirklich sehr abstrakte Vorstellung hat. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das, glaube ich, diesen Wandel erfährt in der Zeit, über die Sie jetzt gerade schon gesprochen haben, wo sehr viele Experimente auch gemacht werden, also gerade so ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert, das 19. Jahrhundert, das beginnende 20. Jahrhundert, wo sich die Welt eigentlich grundlegend zu wandeln beginnt, wo auf einmal wirklich Dinge entstehen, neue soziale Experimente gemacht werden, auch politische Experimente, die es vorher in dieser Form noch nicht gegeben hat. Eine Umbruchszeit, die dann quasi in der Gegenwart mündet, die sich ja auch ganz fundamental von der Vergangenheit unterscheidet durch die Kommunikationsmittel, die wir heute haben, auch den globalen Blick, den wir heute haben, diese Fülle an Informationen und Bildern, die heute im Hier und Jetzt auf uns einprasseln, was ja ganz, ganz anders ist. Also ich glaube, dass sich gerade in den letzten 100, 200 Jahren die Welt unheimlich verändert hat, auch unser Zusammenleben, die Kommunikation, das Miteinander sehr, sehr stark gewandelt hat im Vergleich zu früher und das natürlich auch Auswirkungen hat auf diese Fragen, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, über die Frage, was ist gute Herrschaft, aber auch was ist gutes Zusammenleben, wie können wir uns ideale Gesellschaften, wie stellen wir uns das Gemeinwohl vor, wie denken wir auch Gesellschaft, beziehen wir sie sozusagen auf einen kleinen Rahmen, eine Stadt, einen Stadtstaat, Nationen oder sehen wir oder versuchen wir global gemeinsame Linien zu finden. Und das finde ich sehr, sehr spannend, hat die Welt aber vielleicht auch komplizierter gemacht als früher. Also das würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen.
Ja, das brauchen wir nicht. Das würde ich so auch unterstreichen, dass sie komplizierter gemacht hat. Und hinzu kommt, das haben Sie kurz ja auch angeschnitten, es geht immer schneller. Das heißt, gerade die technologische Entwicklung überholt einen ja permanent. Und wo soll man noch etwas verorten, was man verändern will? Man kommt ja kaum hinterher, die Realitäten einzuholen, die gegeben sind und die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sodass man eigentlich gar nicht mehr vorausdenkt, sondern hinterher hechelt so ungefähr, um sich anzupassen.
Was wir bis jetzt sehr viel im Blick hatten, war eben die Rolle des Gemeinwohls. Das wird auch gleich nochmal wichtig werden, aber wir haben auch eine interessante Zwischenphase, die auch in der Ausstellung dargestellt wird, und das ist nochmal dieser Fokus auf den Herrscher als Garant einer guten Herrschaft. Und da kommt auch in der Ausstellung öfters die Metapher des Staatsschiffes. Frau Skiba, können Sie diesen Aspekt noch schildern, bevor wir dann gleich, wenn wir auch Richtung 19. bis 20. Jahrhundert und heute gehen, die Volkssouveränität als Idee des Gemeinwohls nochmal mehr in den Blick nehmen werden?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Metapher des Staatsschiffes etwas ist, was dann im 18. Jahrhundert vor allem wieder stärker in den Fokus treten sage ich deshalb, weil auch das natürlich kein neues Bild ist. Also sowohl in der Antike gibt es schon diese Vorstellung von einem Gemeinwesen in Schiffsform, aber natürlich auch in der christlichen Darstellung findet sich das Schiff als ein Bild für sozusagen die christliche Gemeinschaft. Das taucht aber jetzt zunehmend dann auch im Zusammenhang mit eben dem modernen oder damals modernen Staatswesen wieder auf. Und ich glaube, in der Ausstellung gibt es eine wunderschöne Skulptur, die das wirklich sehr, sehr schön und augenfällig zum Ausdruck bringt. Nämlich dort ist ein Schiff zu sehen, das getragen wird von einer Figur, die als liberaler Zeitgeist gekennzeichnet ist. Und am Steuerruder steht der Großherzog von Baden in diesem Falle. Das könnten aber auch ein anderer Herrscher eben analog entsprechend darstellen, der das Ruder ganz fest in der Hand hat und der das Schiff quasi, was auf dem Rücken dieses Zeitgeistes ruht, in die Richtung steuert, die eben das Staatsschiff nehmen soll. Und das ist auch ein Moment in der Ausstellung, wo wir, glaube ich, jetzt zu einer Bildsprache kommen, mit der sich die meisten Besucher intuitiv schon wieder ein wenig auskennen werden. Denn diese Metapher des Staatsschiffes taucht jetzt vermehrt auf und zieht sich ganz, ganz massiv bis in die Gegenwart. Jeder kennt das wahrscheinlich aus dem eigenen Geschichtsbuch, egal in welcher Schule wir waren. Bismarck, der Lotse geht von Bord. Ein ganz, ganz sprechendes Bild, was aber auch genau wieder diese Staatsschiff-Metapher in einem neuen Kontext aufgreift. Und auch moderne Karikaturen haben immer wieder Deutschland, Europa als auch Staatenbund letztendlich in Form eines Schiffes dargestellt, was entweder mit in vollen Segeln segelt oder eben durch wilde Wasser auf ein Riff läuft und eben dann sozusagen Gefahren für die jeweilige politische Situation darstellen soll. Also das ist dann eine Bildwelt, die auch wieder auf antiken, auf dann später mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Wurzeln beruht, die aber dann tatsächlich in der Gegenwart noch sehr, sehr stark genutzt werden. Und am Ende dieses Raumes gibt es dann auch ein Bild, das es auch in ein revolutionäres Zeitalter überführt, was ich sehr, sehr schön finde. Ein Bild, was aus Frankreich stammt, 1789 gemalt wurde und eben auch das Staatsschiff, was La France, also Frankreich heißt, zeigt, mit dem König und dessen Finanzminister an Bord, was eben in einer aufgewühlten See, was riffgespickt ist, zu sehen ist und eine Sonne strahlt über allem. Eine Lilie, natürlich, wie könnte es in Frankreich anders sein, deren Blütenblätter beschriftet sind mit König, Klerus und Adel, aber das Ganze zusammengehalten durch einen neuen Begriff, der jetzt in dieser Zeit an Bedeutung gewinnt, nämlich dem Volk, Peuple, in diesem Fall, was jetzt als neuer oder was heißt neu, es gab das Volk letztendlich immer, aber als Stand, der selbst nach Vertretung strebt, jetzt in Erscheinung tritt. Und das ist im Prinzip auch der Moment, wo wir in eine neue Zeit aufbrechen und wo sich sehr, sehr viel zu und sehr, sehr schnell zu verändern beginnt, wo eine ganz neue Dynamik aufgreift. Und da würde ich jetzt sagen, Frau Bouvier, das ist Ihr Sprungbrett.
Jo, dankeschön, ja. Aber ich wollte gerade zu den Metaphern des Schiffes noch was sagen oder ergänzen. Das ist ja eine Welt, die heute noch gang und gäbe ist. Nicht? Also auch in der Alltagssprache eben verwenden die Menschen ganz, ganz viel solche Schiffsmetaphern oder aus dieser Sprache. Das heißt, es ist eine Welt, die ihnen nach wie vor vertraut ist. Sie ist nur jetzt ein bisschen abgelöst durch die Emoji-Welt, die neue Symbole schafft als diese alte Schiffsmetaphernwelt. So, jetzt sind wir dem Übergang. Sie haben mit dem wunderbaren Bild von 1789 den Übergang geschaffen, der ja da ungefähr darin liegt, dass nach und nach die einzelnen Herrscher nicht mehr sozusagen dafür garantieren, dass das Gemeinwohl durchgesetzt wird oder an oberster Stelle steht, sondern eben dass nach und nach mit der Zwischenphase oder der Ausgangslage der Aufklärung, für die wir ganz, ganz wunderbare Bilder haben mit all den Lichtmetaphern, dass andere Akteure eine Rolle spielen. und dass sozusagen es nicht mehr ein Herrscher alleine ist, der das garantiert, sondern eben viele oder eben andere nun dazukommen, die eben im Laufe dieser Entwicklung dann unterschiedliche Begriffe oder unterschiedlich zu definieren sind. In diesem Bild, was ich erwähnt habe, von 1789 ist es das Volk. Es ist auf andere Art und Weise die Nation, die nun eine Rolle spielt. Es ist der dritte Stand oder, wenn wir dann das 19. Jahrhundert betrachten, das Bürgertum, das sich Bahn bricht und etwas mitwirken wollen. Damit kommen wir natürlich auf all die Umbrüche, von denen schon die Rede war, die diese Zeit charakterisieren, wobei wir nicht unbedingt nur von 1789, von der Französischen Revolution ausgehen sollten, sondern wie wir es auch in der Ausstellung getan haben, eben von der Amerikanischen Revolution. Weil das, denke ich mir, sollte doch auch immer noch im Bewusstsein sein, dass die dem, was auf dem europäischen Kontinent dann erfolgte, vorausgegangen war. Das zeigen wir auch ein bisschen. Aber natürlich bleibt die Französische Revolution zentral für diesen Aspekt und weil eben auch gerade die Französische Revolution eine eigene Malerei hervorgebracht hat. Es gibt reichhaltige Bilder eben, die diesen Anspruch des Volkes, der Nation, des dritten Standes, des Bürgertums in unterschiedlicher Form zeigen. Und gleichzeitig aber eben ist es eine Zeit, die, wie Frau Stieber schon gesagt hat, von Umbrüchen gekennzeichnet ist, die uns bis heute begleiten. Aber zunächst einmal sozusagen haben wir auch in der Ausstellung diese Bilderwelt aufgegriffen und zeigen sie mit ganz wunderbaren Bildern. Da ist natürlich vor allem das ikonischste aller Bilder von Delacroix, die Freiheit, die das Volk führt und die zu einem Bild geworden ist, das einfach das ikonische Bild für Revolution, für Umbruch, für die Ansprüche der Zeit steht, für all das, was wir mit Revolution und im positiven Sinne verbinden. Und deswegen darf ein solches Bild nicht fehlen. Gleichzeitig aber ist ein Kennzeichen dieser Zeit eben die große Revolution in Mitte des 19. Jahrhunderts, die Revolution von 1848, mit all dem, was vorher und nachher kam, dass wir aufgreifen können und ein bisschen zeigen können. Also dass die Revolution selber eben mit Beispielen von 1848, mit dem, was an Demokratietradition gerade für die Deutschen wichtig ist, die Paulskirche in Frankfurt, den Bildern von Grützke beispielsweise, und aber eben um zu zeigen auch dann, wohin das mit der Revolution führte, die formal gescheitert war, die aber Dinge auf der Tagesordnung hatte, die nicht mehr verschwanden von der Tagesordnung und die wir eben auch in sehr, sehr ikonischen Bildern aufgreifen. Da haben wir zum einen das Bild, das charakteristisch ist für den Vormärz, die Unruhen, die bekannt sind wie Weberaufstand und ähnliche. Aber wir zeigen hier ein Bild über den Sturm auf das Backhaus in Breslau, dass dieses Charakteristikum des Vormärz mit den Unruhen, der Erwartungen, des Protestes verbunden sind. Gleichzeitig aber eben zeigen wir auch in der Zeit danach, dass sozusagen zwar nichts erreicht worden ist, was den Anforderungen oder Forderungen nach Mitwirkung des Volkes bedeutete, das sozusagen verschwand wieder, aber dennoch blieben die Forderungen erhalten. Und sie zeigten sich dann eben im 19. Jahrhundert durch viele Formen auch von Protest und dann eben bis hin zu Streiks, die sozusagen charakteristisch waren. Und da ist eines der ganz großen Beispiele, die wir haben, der deutsch-amerikanische Maler Robert Köhler mit seinem Bild Der Streik von 1896, der praktisch gemalt etwas aufgreift, was im Frühjahr stattfindet. Dieses Bild wurde im Frühjahr 1896 in New York in einer Ausstellung gezeigt und hatte von Anfang an großen Erfolg, weil gerade zu dieser Zeit große Protestwelle und Streiks in Nordamerika wüteten und den 8-Stunden-Tag zur Forderung erhoben. Und es kam da zu Unruhen und es kam zu brutalen Niederschlagungen von Unruhen, den sogenannten Haymarket-Massakers in Chicago. Und interessant ist eben für diese Zeit, dass diese Unruhen, dass dieses Ereignis dann wenige Jahre später dazu führte, dass der 1. Mai, an dem das stattfand in Amerika, zum Protesttag wurde, das, was wir als 1. Mai noch heute als Tradition kennen, nämlich den 8-Stunden-Tag als Forderung zu erheben. Und das ist in einem diesen Bild praktisch aufgefangen und aufgezeigt. Ebenso deutlich zeigt eben für diese Zeit die Forderung nach Wahlrecht für Frauen. Nicht? Das ist sozusagen immer am Beispiel der Suffragetten deutlich zu machen, die interessanterweise ja doch lange, lange Zeit ein sehr negatives Image hatten, weil sie für die Zeit eben fast unvorstellbar in England durchaus auch militante Aktionen wagten. Wir kennen solche Aktionen heute, aber für das 19. Jahrhundert waren militante Frauen eben doch noch etwas Ungewöhnliches. Und das zu zeigen, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Andere Aspekte, die in dieser Zeit der Forderungen und der neuen Akteure eine Rolle spielen, gehen dann schon ins 20. Jahrhundert mit dem Bild über die Internationale von Griebel. Das sozusagen ist ein Bild hier in einer Kopie der Schwiegertochter, das sozusagen aufgreift, was in den 20er Jahren die Internationale war. Das war die dritte Internationale, das nenne ich immer so ein bisschen gemalter Kommunismus, die Vorstellung einer Phalanx von Menschen, die einen anschauen und die allein mit ihrer Körpersprache zeigen, wofür sie stehen und was sie fordern. Um 48, um sozusagen von da zu heute zu kommen, haben wir etwas aufgegriffen, dass das, was an Forderungen an bürgerlichen Freiheiten, an Pressefreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Wahlrecht eine Rolle spielte, wird im 20. Jahrhundert noch einmal transponiert, nämlich in der Friedlichen Revolution von 1989 spielte das in dieser Forderung "Wir sind das Volk" mit den entsprechenden Symbolen noch mal eine Rolle. Und diese Revolution, die sich dann verstand als Vollendung praktisch der 48er Revolution.
Was jetzt bei dieser Aufzählung ganz, ganz klar zum Ausdruck kommt, ist, wie stark die Veränderungen und auf wie vielen verschiedenen Ebenen die Veränderungen jetzt in diesen 100, 150 Jahren sind, die letztendlich die Basis bilden für das, was wir heute haben, kennen. Und da muss man sich einfach, glaube ich, auch nochmal, und das versuchen wir immer gegenüber den Besuchern, auch wenn wir Führungen machen, zum Ausdruck zu bringen, wie revolutionär diese Zeit tatsächlich war, weil sich auf allen Ebenen nicht nur politisch, sondern eben auch gesellschaftlich unheimlich viel tut und auch letztendlich vorher Undenkbares passiert. Eben, dass man damit experimentiert, wie denn eine Repräsentation oder eine Herrschaft des Volkes, was ja im Prinzip eine Übersetzung des Demokratiebegriffs ist, überhaupt funktionieren kann. Und da muss man nochmal bedenken, es gibt keine Präzedenzfälle, wie das Ganze eben in einem größeren Kontext funktionieren kann. Das heißt, all das, was da geleistet wurde, ist der Weg zu dem, was wir letztendlich heute kennen, durch sehr viel Ausprobieren, auch Scheitern tatsächlich, durch sehr viele Forderungen und auch die entsprechende, Formulierung oder Durchsetzung dieser Forderungen, die ein ganz, ganz langer Prozess waren und auch, sag ich mal, mit ungewissem Ausgang damals. In der Rückschau ist das oft sehr, sehr schwierig, wirklich zu beurteilen, wie das im Prinzip den Zeitgenossen gegangen sein muss und welcher Leidensdruck zum Teil auch eben da gewesen sein muss. Aber trotzdem ist das so unglaublich wichtig, um zu verstehen, wie wir oder in welcher Welt wir heute leben und welche gesellschaftlichen Vorstellungen wir heute haben, dass die auf dem aufbauen, was eben in dieser Zeit passiert ist.
Dem stimme ich völlig zu. Gerade das 19. Jahrhundert und auch mit dem Scheitern ist natürlich trotzdem die Wege dessen, worauf wir aufbauen. Und die Fundamente sind gelegt und sie haben auf die Lernprozesse hingewiesen. Das ist natürlich so. Gerade in diesen, wenn ich mir vorstelle, in diesen kurzen 10 Monaten oder ja, 48, 49, was da an Lernexperimenten veranstaltet worden ist, gerade auch in Sachen Demokratie, vom Vereinswesen, von der Presse, von Organisationsformen, vom Prozedere. Das alles wird eingeübt und das geht natürlich nicht mehr verloren, sondern das ist die Basis für die Strukturen, die wir später kennen. Und das finde ich so unglaublich interessant immer, dass man das gerade auch an Bildern zeigen kann, an Symbolen, die eine Rolle spielen. Und all das wussten die aber damals ja auch schon, auch vorher schon, nicht? Also sozusagen, man war sich dessen ja bewusst, dass man da etwas Neues, man wollte ja auch eine neue Welt. Und neue Welt und etwas Neues war positiv. Es war etwas, was angestrebt wurde. Und ganz nach und nach mit unterschiedlichen Begriffen kommen dann die Dinge zutage mit Benennungen, die uns heute manchmal ein bisschen seltsam vorkommen, weil sie im 20. Jahrhundert wiederum missbraucht worden ist. Wenn wir so Begriffe lesen wie Volksstaat oder ähnliche Dinge, dann sind wir manchmal mit komischen Anmutungen behaftet, weil das auch negativ später konnotiert worden ist. Aber die Dinge sind da eben noch im Fluss und entwickeln sich erst. Und man muss immer gucken, was ist damit gemeint beispielsweise. Nicht? Also sozusagen Demokratie und Diktatur heißen etwas völlig anderes noch, als es dann im 20. Jahrhundert ist. Und das immer mitdenken und muss man auch den Besuchern immer ein kleines bisschen mit erklären.
Vielleicht möchte ich jetzt an dieser Stelle, weil jetzt sind ein paar Begriffe gefallen, die ich total spannend nochmal fand. Und das kann man vielleicht auch ein letztes Mal noch Marc Aurel hier in die Ausstellung einflechten. Das ist nämlich tatsächlich auch das letzte Objekt, wo er nochmal tatsächlich in Erscheinung tritt. Sie haben jetzt den Begriff Pressefreiheit genannt, was ganz, ganz wichtig ist. Oder die neue Zeit, also eine neue Welt, die im Prinzip hier geschaffen werden soll in dieser Zeit. Und wir haben eine kleine Lithografie, die im Prinzip ein Flugblatt ist, wenn man so will, und die diesen Aufbruch in die neue Zeit zeigt und das auch wieder in ein interessantes Bild passt, nämlich es ist eine Kutsche, die großen europäischen Mächte sind da repräsentiert, die in der Kutsche sitzen oder auf dem Wagen sitzen, der von Pferden gezogen wird und eben die Zügel haben entsprechende Begrifflichkeiten, also in welche Richtung es geht und da spielt die Pressefreiheit beispielsweise eine Rolle. Es ist das erste Mal, dass dieser Begriff an dieser Stelle auftaucht und quasi die Zeit, die man hinter sich zurücklässt, ist dunkel und durch einen mittelalterlichen Bau, also eine Burg letztendlich gekennzeichnet. Also das ist das, was man verlässt und fährt in Richtung einer hell gezeichneten, hier spielt die Lichtsymbolik, die ab der Aufklärung ja ganz wichtig ist, eine Rolle, aber auch ein Gebäude, das auf die Antike rekurriert, ein Tempel, der, wo auch die ersten Begrifflichkeiten, die wir heute mit der Demokratie in Verbindung bringen, einfach die tragenden Säulen sind, kennzeichnet. Und diese Szene, die eben diesen Aufbruch darstellt, die wird beifällig beobachtet aus den Wolken heraus von wichtigen Persönlichkeiten aus der Geschichte, die damals im, sag ich mal, eher bürgerlichen Repertoire eine Rolle spielten. Christus ist natürlich ganz im Zentrum mit dabei, aber eben auch große Herrscher, bedeutende, positiv konnotierte Herrscher der Vergangenheit. Und der zweite von links ist mit MA, alle sind durch ihre Initialen identifiziert, mit MA gekennzeichnet und das ist eben Marc Aurel. Marc Aurel, der als Vertreter dieser positiven, dieser guten Herrscher der Vergangenheit mit wohlwollendem Auge auf diesen Aufbruch in die neue Zeit schaut. Und das, finde ich, ist sehr, sehr sprechend, ist aber auch wieder natürlich extrem verschlüsselt und man muss lange hinschauen, gut erklären, um wirklich alle Elemente zu erfassen, denn das Bild hat noch viele, viel mehr Details, die aber eben auch zeigen, dass dieser Aufbruch als etwas sehr, sehr Positives wahrgenommen wurde.
Ja, aber es ist der Aufbruch des Bürgertums, ne? Der damit
Richtig.
Gemeint ist.
Ganz
dass
genau.
sich selbst feiert in dieser Zeit, nicht? Also insofern ist dieses Bild natürlich besonders interessant, weil es genau das festhält vor 48, als das Bürgertum, wenn Sie so wollen, scheiterte, sondern es ist ja von 32. Das heißt, es ist ein Sieg, den man feiern konnte als Bürgertum mit der Revolution von 1830 beispielsweise, ja, darauf bezieht es sich ja. Und sozusagen diese neue Zeit ist die neue Zeit des Bürgertums, das sich da selbst feiert und seine große Zeit kommen sieht. Ja, nicht zu Unrecht natürlich. Und das ist natürlich interessant, weil gerade diese Revolution, die eben in Frankreich stattgefunden hat, 1830 mit Auswirkungen aber in Europa und in Deutschland eben auch mit einigen Auswirkungen, wenn man eben an Hambach denkt, dann gehört das zusammen, dieser Aufbruchsgedanke des Bürgertums als ein Ergebnis einerseits der großen Revolution und dann eben dieser Jahrzehnte dazwischen bis 1848 und der anderen Entwicklung, die danach stattfand. Aber dieses Bild, dieses so wunderbar reichhaltige Bild von 1832 mit seiner Symbolik, finde ich, zeigt natürlich den Triumph dieses Bürgertums, das jetzt sich durchgesetzt hatte und durchsetzt und eigentlich dessen Zeitalter nun beginnt, wenn wir das so mal auf den Punkt bringen wollen.
Genau, es zeigt aber auch noch einen weiteren Aspekt und der ist, glaube ich, für das letzte Ausstellungskapitel relativ wichtig, dass nämlich auch zunehmend Architektur als Repräsentation wieder in den Vordergrund tritt, also Orte der Demokratie würden wir es heute nennen, also ja. Orte der Repräsentation, die eine wichtige Rolle spielen und die auch wieder auf ein antikes Repertoire zurückgreifen, genau. Das sehr oft Palast oder Tempelarchitekturen hier eine ganz besonders wichtige Rolle spielen. Auch schon der um 1900 dann entworfene Tempel der Gleichheit, der ganz klar einem antiken Tempel eben gleicht, aber eine moderne, ja, sag ich mal, Konzeption zum Ausdruck bringen soll. Oder wenn wir uns auch Bauten, die ja heute sozusagen demokratische Systeme repräsentieren, uns anschauen, Parlamente dieser Welt, die auch auf diese antike Tradition wieder verweisen oder auch das Bild quasi des Tempels eben für das getragen wird von den Säulen letztendlich der Demokratie, auch das ein Bild, was immer wieder aufgegriffen wird, auch in der Gegenwart, das eben auf dieses Thema rekurriert.
Ja, sicherlich, dass der Rückgriff auf die Antike ist in dieser Architektur natürlich besonders ins Auge fallend, was also sicherlich insofern mehrfach Bedeutung hat, als natürlich auch in der Aufklärung das schon eine Rolle spielte und dann auch in der amerikanischen Revolution. Und wenn man sich an die Bauten in Amerika anschaut, die genau an diese Tradition anknüpften und dann natürlich in den anderen Revolutionen auch. Gleichzeitig aber ist es mit ein Verweis auch davon, wenn wir sehen, dass hier die Demokratien und langsam nähern wir uns dem Verständnis von Demokratie, wie wir es ein bisschen heute noch verstehen, der parlamentarischen und repräsentativen Demokratie, dass die auf die Antike auch rekurriert, weil sie keine eigenen Bildtraditionen mehr hat. Also anders als die Tugenden etwa, von denen so viel die Rede war, die eine lange, lange Bildtradition auch in den Allegorien hatten, so hat sozusagen unser Verständnis von Demokratie eben keine ureigenste Bildtradition, sondern eben greift dann eben in der Architektur und in der Repräsentation auf die Antike zurück, um auch sich selbst damit zu legitimieren und Anknüpfungspunkte zu bieten. Und in der Ausstellung zeigen wir das dann eben dadurch, dass wir diese Beispiele zeigen, wie diese Architektur in ihrem Selbstverständnis mit die Demokratie, wie wir sie verstehen, ein bisschen sich selbst nicht feiert, aber glaubt, repräsentieren zu können und zu müssen, weil sie sonst vor allem eben doch nur auf Symbole zurückgreifen kann.
Ja, und genau das ist es ja aber auch, also Orte der Demokratie, dass letztendlich diese Umbrüche, von denen wir jetzt auch schon gesprochen haben, sich für uns sehr stark in Gebäuden auch, also in Architektur bündeln. Und wir haben jetzt mit Blick auf Deutschland und die demokratische Tradition eben hier, haben wir wirklich eine Reihe von drei Gebäuden, die man dann auch anfassen kann, also so didaktische Modelle letztendlich geschaffen. Und das Interessante ist, der Wiedererkennungswert. Also normalerweise, wir fragen gerne unsere Besucher, erkennt ihr das denn? Und wir haben da das Hambacher Schloss, wir haben die Paulskirche und wir haben den Reichstag. Und diese drei Gebäude repräsentieren ja wichtige Aspekte sozusagen oder wichtige Schritte für die demokratische Tradition bei uns. Und es ist tatsächlich ein hoher Wiedererkennungswert da. Also am schwierigsten nach meiner Erfahrung ist es noch, das Hambacher Schloss wieder zu erkennen. Also das ist zumindest meine Erfahrung vor Ort. Aber insgesamt, sie haben einen hohen Wiedererkennungs-, einen hohen Identifikationswert, was einfach auch wieder für diese zunehmende Bedeutung von Orten der Demokratie spricht.
Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, Frau Schieber, dass diese Orte der Demokratie, die Sie genannt haben, die wir auch aufgegriffen haben, diese Bedeutung haben, die sie auch für uns haben, in der Ausstellung und auch sonst, würde ich sagen. Das Bewusstsein dafür, dass die Demokratie, wie wir sie verstehen, etwas braucht, um es auch symbolisch zu zeigen und diesen Wiedererkennungseffekt zu haben, etwas damit zu verbinden. Das ist ja noch nicht so lange, dass es das gibt. Also zumindest ich erinnere mich sehr gut noch daran, dass man das immer wieder mal propagieren musste und sagen musste, wie wichtig das ist, dass man diese Orte hat. Berlin ist sozusagen das Letzte, was dazugekommen ist. Hambach war auch lange nur Eingeweihten, die sich ein bisschen regional auch damit beschäftigt haben, eine Rolle, ist aber, glaube ich, bald schon auf gleicher Augenhöhe wie die Paulskirche. Und nicht umsonst gibt es in der Ikonografie dieses Wort Orte der Demokratie, die wir stärken müssen, weil Symbole allein nicht reichen. Man braucht diese Orte, um hinzugehen, anzufassen, etwas damit zu verbinden. Und ich denke mir, dass wir so wenig davon haben, hat natürlich was mit den Kriegen zu tun. Aber man sollte doch gucken, ob es nicht noch mehr gibt davon. Und so wie ähnlich wie bei den Lieux de Mémoire man das diskutieren kann, so kann man das auch bei den Orten der Demokratie natürlich tun, ohne inflationär werden zu sollen. Aber ich denke mir, die Erfahrungen auch mit den Besuchern zeigen immer wieder, dass das etwas ist. Und dass eben mit diesen Orten der Demokratie man eben auch etwas hat, was man auch nicht nur gedanklich verteidigen kann. Also ich erinnere mich beispielsweise vor ein paar Jahren, dass gerade im Hambach Kreise um die AfD versucht haben, sich dort einzunisten und wir mit einer Aktion eben mühsam verhindert haben, dass die überhaupt das machen konnten und es allen anderen klar war, das Hambach ist ein Ort der Demokratie, den müssen Demokraten verteidigen. Das Bewusstsein dafür ist noch nicht so lange da.
Sind Orte eben auch der Repräsentation und der Selbstdarstellung, also im positiven Sinne der Demokratie. Und wir weiten den Blick aber an dieser Stelle auch mal ein bisschen und setzen das Ganze in einen globalen Kontext. Und auch da ist es wieder interessant zu beobachten, dass die Architektur natürlich in ganz unterschiedlicher kultureller Ausprägung sehr, sehr ähnlich ist. Also sowohl was Plenarsäle beispielsweise angeht, also die Anlage oder eben auch die Gebäude selbst. Und dass das ein Muster ist, was man ebenfalls beobachten kann, dass dieses Repertoire auch wirklich außerhalb von jetzt Deutschland oder Europa eine wichtige Rolle spielt und aufgegriffen wird und verwendet wird und dass das offensichtlich etwas ist, mit dem man sich identifizieren kann. Und das gilt aber auch für Begrifflichkeiten, also dass Begrifflichkeiten aus dem demokratischen Repertoire durchaus auch global Verwendung finden und verbreitet sind und dass das aber nicht immer unbedingt mit dem Zustand des politischen Systems oder der Demokratie korrelieren muss, was ich auch eine ganz interessante Erkenntnis finde.
Ja, das ist in der Tat eine interessante Erkenntnis. Das ist wiederum Entwicklungen, die so schnell gehen und dass natürlich Form und Inhalt nicht unbedingt korrelieren müssen, sondern dass es eben nicht nur Bedeutungswandel, sondern eben auch das Usurpieren von Dingen gibt. Nicht? Also da kann die schönste Form da sein, das schönste Gebäude an Transparenz, Lichtdurchflutung, Volkszugänglichkeit haben und kann dennoch missbraucht werden, was ja etwas ist, womit wir es dann eben immer wieder zu tun haben. Und wenn Sie die globale Ausbreitung nehmen, da stehen wir dann vor Phänomenen, wo wir die gleichen Begriffe haben oder die gleichen Worte, aber mit unterschiedlichen Begriffsinhalten, sodass man einfach ein bisschen in einer Sprachverwirrung landet und sich schauen muss, was ist dahinter oder welche Werte gibt es, die man teilt oder nicht teilt, weil die Form oder auch die Architektur, die Form, die Repräsentation eine Bildersprache hervorgebracht hat, die man immer aufs Neue interpretieren und entschlüsseln muss und sich immer wieder auch klar machen muss, dass es Usurpation gibt und dass es Missbrauch gibt, dass es Angriffe gibt, das Okkupieren, gerade auch von Symbolen, was wir auch aus der Geschichte ja kennen, dass es eine bestimmte Ästhetik gibt, die eine Rolle spielt, die aber nie zu Selbstverständlichkeiten führt, sondern immer wieder zu der Frage, was ist gemeint, wer macht es und wozu.
Genau, ich glaube, Sie haben jetzt auch zwei Begriffe genannt, die ich wahnsinnig spannend finde und nochmal gerne aufgreifen würde, sozusagen für eine Schlussbetrachtung, wenn man so will vielleicht. Und das wäre Bildersprache und die Ästhetik der Macht. Und das ist etwas, was sehr spannend ist, weil wir ja in der ganzen Ausstellung letztendlich, wenn man so will, ja, rund 2000 Jahre, vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn wir Aristoteles mit einbeziehen, durchmessen und sehr viele Bilder und Bilder entschlüsseln letztendlich auch und deswegen uns mit eben einer Bildsprache beschäftigen. Und zum Teil mag die antiquiert, altmodisch, aus der Zeit gefallen wirken, aber man sollte sich deswegen nicht blenden lassen, denn wir leben heute in einer Welt, in der Bilder mindestens eine genauso große Rolle spielen. Wir sind auch mit Bildern konfrontiert, die etwas mit uns machen. Und das betrifft auch die modernen Medien, die uns ja quasi bombardieren. Und das Ganze, um das nochmal rückzukoppeln auf die Frage, was ist gute Herrschaft, kommt, denke ich, sehr, sehr augenfällig in einer Diashow, die wir am Ende nochmal zusammengestellt haben, zum Ausdruck. Aus aller Welt Herrschaftsträger, ich benutze jetzt ganz bewusst mal diesen Begriff, der unterschiedlichsten Couleur und Benennung, würde ich jetzt mal sagen, wo wir einfach nur hintereinander gestellt haben, wie die sich selbst darstellen. Also sprich im Internet, in den Social Media, also einfach mal Bilder zusammengestellt haben, wie die sich darstellen selbst. Ja, und es ist augenöffnend, aber auch erschreckend, wie ähnlich sich die Bilder sind, egal wohin man schaut, welches System dahinter steht, ob wir jetzt über eine Militärregierung, einen Gottesstaat oder eine moderne Demokratie sprechen oder eben auch viel, viel, was dazwischen sich befindet, dass dann doch die Symbole der Herrschaft, dass die Selbstdarstellung mit den Menschenmassen, Gesten des Sieges, der Selbstvergewisserung, der Jubel mit und vor den Menschen, dass das alles sehr, sehr ähnlich ist und dass uns das vielleicht nochmal darauf hinweisen sollte, wie wichtig die Thematik des Hinterfragen ist und auch wie stark unsere eigene Mitarbeit da gefragt ist. Wir sind vielleicht in der Demokratie, wie wir sie hier leben und haben, ein bisschen bequem geworden und gerade in einer Phase, in der man so ein bisschen erwacht und vielleicht darüber nachdenken sollte, in welcher Welt man eigentlich leben will und für sich die Frage, was gute Herrschaft für uns heute hier ist, beantworten sollte.
Sehr schön, ja. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Die Tatsache aber, dass wir gefordert sind, uns die Mühe zu machen, immer wieder diese Bilderwelt zu begreifen, nicht nur zu begreifen, sondern auch zu entschlüsseln, erfordert natürlich auch eine gewisse Schulung. Und einfach immer wieder finde ich es gut, dass wir diese Ausstellungen und immer wieder ja Themen aufgreifen, die auch helfen sollen, selbst zu begreifen, dass wir lernen, immer wieder lernen müssen, mit dieser Bilderflut, mit dieser Bilderwelt so umzugehen, dass wir uns nicht von ihnen überwältigt fühlen, sondern wir wissen, dass wir überwältigt werden sollen im Prinzip, sondern dass wir sie handhaben lernen. So wie wir diese neuen Medien handhaben lernen müssen, so müssen wir auch die Bilderwelt ja in irgendeiner Form entschlüsseln können. Und das kommt nicht von alleine, sondern ich glaube, das muss man immer wieder lernen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, auch immer im Hinterkopf hatten bei der Ausstellung, dass wir dazu beitragen wollen, zu lernen, mit Bildern umzugehen, was sie uns sagen, wie sie manipuliert werden können. Fake spielt erstmal indirekt eine Rolle, aber wird natürlich weiterhin eine Rolle spielen. Und wenn es dazu beiträgt, dass wir um die Bedeutung dessen wissen, dann finde ich, haben wir schon viel gewonnen.
Das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Das ist eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort. Ich würde vielleicht noch anschieben, also wenn wir jetzt nochmal auf die Zielsetzung unserer Ausstellung zurückkommen, wenn wir unsere Besucher entlassen mit einem Nachdenken, also dass sie quasi vielleicht Dinge, die sie stets sehen und die ihnen eigentlich unterschwellig bewusst sind, jetzt bewusst dann wahrnehmen und sich auch selbst einfach Fragen stellen, reflektieren, manche Dinge vielleicht sogar neu denken und sich die Frage, was ist gute Herrschaft, die wir ja über die Ausstellung gestellt haben, selbst stellen und auch versuchen, für sich die Antworten zu finden und eben auch die eigene Rolle in der Beantwortung dieser Frage zu reflektieren. Ich glaube, dann haben wir das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollen mit dieser Ausstellung.